Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung.
Hallo ihr Lieben, wir melden uns live aus der Wäschekammer. Hier liegt alles bereit für die Abfahrt. Die Wäsche, letzte Wäsche trocknet noch. Die ersten Sachen sind schon zurechtgelegt. In genau einer Woche geht es los.
Wohin?
Nach England.
Wohin genau?
Nach Blackpool.
Das ist ein sehr random Ort, um dahin zu fahren. Ich habe gerade diese Woche einen TikTok gesehen, wo jemand da war und meinte, Blackpool ist auch einer der Orte, an dem die Lebenserwartung in England am niedrigsten ist.
Hm.
Also so ein Mittel, aber wir bleiben da ja nicht.
Nee, wir holen da nur unsere kleine Maus ab.
Die kleine Mini-Maus. Mhm. Und danach fahren wir ja auch dann wieder in den Süden. Wir bleiben da ja nicht.
Da, wo es schöner ist.
Ich bin schon ganz gespannt auf Devon. Da waren wir noch nie.
Nee, stimmt. Wir waren nur ein bisschen weiter südlich oder nördlich davon.
Und danach fahren wir dann nach Schottland.
Da freust du dich am meisten
drauf. Alle Leute, ne? Die eine kleine Schottland-Info-Folge wollen, mhm. Wir haben eine ganze Reisefolge zu Schottland.
Ja.
Und die ist auch sehr gut geworden, würde ich sagen. Die ist
wirklich sehr gut. Folge 17.
Folge 17, okay.
Alles zum Thema Hund in Folge 9.
Ja, Hund haben wir schon. Und heute kommt auch eine Folge zu einem Thema, das ich auch schon länger gewünscht wurde. Auch wieder was ganz Persönliches, nämlich es gibt eine Hochzeitsfolge. Mhm. Diese Woche wird die Hochzeitsfolge. Wir dachten, passt so gut. Wir haben ja in Schottland geheiratet. Jetzt kurz vor der Abfahrt können wir mal wieder das ein bisschen
Revue passieren lassen.
Ja, genau.
Den schönsten Tag unseres Lebens.
War das für dich der schönste Tag deines Lebens?
Nein, haben wir aber schon mal drüber gesprochen.
Ja, bei mir auch nicht.
Aber es war ein sehr, sehr schöner Tag. Das kann ich nicht anders sagen. Wie war deine Woche? Wenn das war, vor allem, wie war dein heutiger Tag?
Gut.
Aufregend?
Ja.
Hattest du die Hosen voll?
Nee.
Nee?
Eigentlich nicht.
Nicht?
Das ist ein normal, bisschen aufgeregt.
Das ist eine normale Reaktion, wenn man aufgeregt ist, dass man dann auf Klo muss. Der Körper entledigt sich von allem, was er nicht braucht.
Ja, aber hatte ich nicht.
Nee?
Nein.
Ich war auch tiefenentspannt. Ich war mir sicher, dass alles klappt. Weil wenn du was machst, dann machst du es richtig und das hat geklappt.
Wir müssen erstmal eine kleine Einordnung geben. Wir haben heute den Shop gelauncht, den rage-club.de Website, auf der man, das ist hier eine Werbung, auf der man...
Musst du vorher noch Anzeige sagen?
Anzeige, Werbung, auf der man die Shirts kaufen kann, die ich, wir, wie auch immer, designt haben.
Naja, was heißt wir? Also
naja,
du und deine Community.
Ja, du warst aber auch involviert, du warst ja auch mal mit. Hast das mit ausgesucht und unsere Freunde haben auch mit ausgesucht, welche Farben wir nehmen und solche Sachen.
Mhm.
Und da könnt ihr 3 verschiedene Shirts und 2 verschiedene Caps kaufen.
Mhm.
Das sind die perfekten Weihnachtsgeschenke für alle FamilienmitgliederInnen.
Ja, dann wenn ihr jetzt schon die Weihnachtsgeschenke kauft, dann habt ihr es erledigt.
Dann ist durch mit dem Thema. Die werden ja auch nicht schlecht, so ein Shirt. Die sind auch extra neutral gehalten. Die sind jetzt nicht nur für den Sommer oder für den Winter. Die haben auch die perfekte Dicke. Die sind nicht zu warm, nicht zu kalt. Also es sind wirklich ganz, ganz tolle T-Shirts.
Und passend gibt es noch 2 Caps dazu. Und die sind ja auch all year round möglich zu tragen.
Cap für Brillenträger, gerade großer Geheimtipp,
ja.
Damit der Regen nicht von oben auf die Brille tropft. Lukas trägt immer eine Cap.
Wenn es regnet.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Also, das ist heute...
Vielleicht gibt es auch Leute, die sind da nicht so penibel wie ich, aber ich mag das nicht so gerne.
Ich glaube, kaum ein Brillenträger mag, wenn so alles vollgeschmiert ist.
Es gibt auch Leute, die putzen ihre Brille nicht.
Ja, ich, aber das ist trotzdem was anderes, ob der Regen
tropft. Und dein Bruder früher.
Gut, da war er 5 oder so.
Der hatte nie HD-Vision, der konnte trotz Brille nur Standard-Definition sehen. Ja.
Nee, also der Launch hat sehr, sehr gut funktioniert. Die ersten Bestellungen, also es gab ein bisschen Krach.
Ja, PayPal.
Aber so ist
PayPal.
Es halt. Das ist halt, also ich habe das alles selber gemacht. Ich habe, also klar, das Sticken jetzt nicht, das macht eine Stickerei, aber der gesamte Prozess, die ganze Website habe ich selber gebastelt. Das war klar, dass ich irgendwas nicht ganz richtig mache. Ich finde das nicht so schlimm.
Es gibt ja auch noch genug andere Zahlungsanbieter auf der Website.
Ja,
und PayPal ist jetzt auch nicht der, den man so unterstützen müsste.
Ja. Und deswegen, da habe ich mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Ich tue mich bei sowas sehr schwer, das so als Erfolg zu sehen, weil ich denke mir so, ja, das war jetzt nicht so schwer. Aber, ja.
Muss ich noch üben. Du hast ja geschafft. Kennst du Vero?
Ja, das ist auf meiner Hasba-App immer drauf.
Mhm.
Das ist so Instant Payment, oder nicht?
Das ist europäisches PayPal.
Ah, echt?
Ja. Von
was ist denn das, was Jenny mal benutzt in der Schweiz?
Das ist deren Schweizer
PayPal. Nochmal was ganz anderes.
Keine Ahnung, ja. Aber dieses Vero, da gab es jetzt eine Umfrage zu, das benutzt, 10% der Befragten kannten das, 3% der Befragten haben es jemals benutzt.
Yes.
Weil du kannst Vero nur haben, wenn du ein Konto bei einer bestimmten Bank hast.
Echt?
Nee, auch ING und andere auch, aber der Empfänger muss es eben auch haben.
Wie nervig.
Ja. Und es ist auch nicht Business.
Okay, bei
Business
PayPal muss der Empfänger das auch haben, aber trotzdem.
Ja, aber der muss irgendwo ein Konto haben.
Ja. Ach so, ja.
So, bei Vero muss es halt bei diesen Konten haben. Also, ist noch ein bisschen ausbaufähig an der Stelle. Habe ich gerade einen Artikel gelesen gestern.
Und ansonsten, how goes it you?
Goes it me? Mir goes it ganz gut. Letzte Woche habe ich gearbeitet.
Wir haben einfach die ganze Woche vorbereitet, gearbeitet.
Abends habe ich meine
ultra viele Verabredungen jetzt diese Woche und letzte Woche
auch, ja.
Da müssen wir nächste Woche noch ein bisschen Content drehen für Insta von Sachen, die ich nicht mitnehmen kann, aber wo ich noch Werbung in den nächsten Monaten habe. Inklusive eines Weihnachtsbaums.
Du.
Aber so ist es.
Habt ihr schon einen Tannenbaum?
Wir jetzt schon.
Wir bald ja.
Und deswegen, wir sind gut, denke ich, freue mich richtig, richtig doll auf England. Ja.
Nächste Woche kriege ich noch eine Rückmeldung, von der ein bisschen was abhängt, da bin ich auch gespannt.
Mal gucken. Ist gut.
Ansonsten habe ich dann noch Montag, Dienstag, Mittwoch Arbeit und dann war's das. Nein, dann Überstunden frei, Freitag sowieso frei, beziehungsweise habe ich getauscht und nächste Woche Urlaub.
Stimmt.
Und dann bin ich arbeitslos.
Apropos arbeitslos, mein Schatz. Was ist das für eine brillante Überleitung deinerseits? Kommen wir zu den News der Woche.
NDW, News der Woche.
Selbst eingeleitet.
So schnell geht das hier.
Zack, auf Zack zum Wort.
Meine News der Woche ist nur ein kurzer Einschub.
Mhm.
Nämlich hat die Arbeitsministerin...
Bärbel Bass?
Bass, heißt sie Bass oder Bars? Das wusste ich nicht.
Ist egal, aber kann man sich sehr gut merken. BAS ist ihr Nachname.
Mhm.
Ist auch die Abkürzung von dem Ministerium. Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Lustig, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, alle Hackies wissen das.
Bist du noch Hacki?
Ich höre das noch, ja. Das war ja jetzt Sommerpause, nächste Woche, glaube ich, geht's los. Die haben nämlich so eine Rubrik gehabt, oder Tommy hatte das gemacht, wie kann man sich die neuen Minister merken.
Mhm.
So. Und die Reihenfolge bei dem Verkehrsminister war, der heißt Schnieder.
Ja.
Schnieder, Schniedel, Verkehr.
Das ist nicht schlecht.
Ja, das hat sich eingebrannt und Bass hat sich auch eingebrannt. Den Rest kenne ich nicht.
Ja, aber zwei von, keine Ahnung,
irgendwas wie so ein Schweinemann ist Wirtschaftsminister, aber ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind. Da kriege ich nicht mehr zusammen.
Naja, also es geht jetzt auf jeden Fall um Frau Bass, weil sie quasi, also jetzt nicht sie alleine offensichtlich, sondern
ihr Ministerium
schon angekündigt hat, dass es keine Bürgergelderhöhung geben wird, voraussichtlich, auch nicht in 2026. Es gab ja auch in 2025 schon keine Erhöhung.
Mhm.
Und wir kennen ja alle unseren Bundeskanzler, der bei jeder Gelegenheit gegen Bürgergeldempfänger in Mods beziehungsweise sagt, dass das Bürgergeld niedriger sein sollte, um weniger Anreize zu schaffen, arbeitslos zu werden. Söder auch immer gerne vorne mit dabei, was das angeht. Und
scheint so ein konservatives Ding zu sein.
Scheint so ein konservatives Ding von reichen Leuten zu sein. So wie konservativ sein grundsätzlich. Und deswegen wollte ich einfach nochmal hier ein paar Zahlen droppen.
Mhm.
Also, der Betrug im Bürgergeld, nicht die Kosten, die sind natürlich schon hoch.
Ja, weil es ist auch ein Sozialstaat.
Genau, es ist ja auch ein Sozialstaat, genauso wie Krankenversicherung oder Kosten für alte Leute, auch sehr hoch. Die schaffen wir ja auch nicht ab. Der lag bei ungefähr 270 Millionen Euro.
Der Betrug?
Ja. Also, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass da absichtlich Leistungen hinterzogen worden sind.
Okay,
und oder sich erschlichen worden sind.
Und dann haben die Leute nebenbei noch gearbeitet oder sowas?
Nee, dass sie zum Beispiel eigentlich nicht berechtigt waren oder absichtlich immer nicht zu den Terminen erscheinen. Und also das, was man im konservativen Volksmund gerne als Sozialschmarotzer bezeichnet. Also Leute, die sich quasi darauf ausruhen, dass andere für sie arbeiten gehen.
Mhm.
Jetzt aus dieser Perspektive. Also, das ist nicht meine Meinung, aber so wird das dann dargestellt.
Ja.
Steuerhinterziehung. Und Steuern hinterziehen kann man nur, wenn man auch Geld verdient. Das heißt, das betrifft nur Menschen, die Geld haben.
Kostet also man uns braucht auch, also nicht nur Leute, die Geld, sondern du musst auch noch ein bisschen mehr Geld haben.
Ja, natürlich, damit das irgendwie zu Gewicht fällt, aber trotzdem nochmal als Reminder.
Wie hinterziehe ich dann als normaler Angestellter ohne große Finanzen, also weiß ich nicht, keine Ahnung, kann mir jemand gerne erklären. Also ich frage von Freund.
Kostet uns 200 Milliarden Euro jedes Jahr.
Das ist ja ein bisschen mehr.
Ich glaube, ich kann nicht so gut rechnen, aber ich glaube, das ist ungefähr 1000-mal so viel.
Ich kann auch nicht so gut rechnen, aber ich glaube, es stimmt.
Also die so richtigen Sozialschmarotzer sind nicht die paar zerquetschte Bürgergeldempfänger, die wirklich einfach aus kein Bock nicht arbeiten gehen, sondern wie immer die Leute, die oben am anderen Ende sitzen, die superreichen Banken und vor allem Konzerne, weil Unternehmen ja mit großer Leidenschaft in Deutschland Steuern hinterziehen oder zumindest umgehen. Genauso was wie Erbschaftssteuer in Unternehmensrecht ja auch eine ganz andere Geschichte als im privaten Raum.
Ich habe noch mal kurz eine Frage zu der Zahl. Die 270 Millionen von den Sozialschmarotzern, das war pro Jahr.
Ja.
Mhm.
Warum? Okay.
Ja, die geplatzte PKW-Maut von unserem Andi Scheuer, die hat den Bund 240 Millionen Euro gekostet, also genauso viel. Also mit seiner verkackten PKW-Maut hat er einmal so ein...
Ja, und waren nicht Spahns Masken
das
schon
war
bei einer
bodenlos.
Milliarde oder so?
Ja, das ist crazy.
Also die Fehler von komplett Delulu-Boys, die den falschen Job gewählt haben und selber besser arbeitslos wären, als zu arbeiten, weil sie ihren Job nämlich wahnsinnig schlecht machen, ist teurer als die paar Sozialhilfeempfänger in Deutschland. Und mal abgesehen davon, dass also so Leute, die also zum Beispiel einfach erben, die arbeiten auch nicht. Also nur wenn man reich ist, arbeitet man nicht unbedingt. Im Gegenteil. Und deswegen... das sind Sozialschmarotzer. Die arbeiten nicht. Die ruhen sich darauf aus, dass andere Leute für Mindestlohn in ihren Firmen arbeiten. Erstmal das. Und zweitens, selbst wenn Leute einfach wirklich nicht arbeiten wollen, dann hat das meistens irgendeinen Grund. Und zwar nicht, weil sie so wahnsinnig in Saus und Braus leben und so ein gutes Leben hatten, sondern weil sie vielleicht völlig überfordert sind, weil sie psychisch belastet sind, weil sie eine Pflegeverantwortung haben, weil ihnen nie jemand erzählt hat, wie gutes Arbeiten funktioniert. Und auch, weil die Jobs, die ihnen angeboten haben, zum Teil bodenlos sind. Habt ihr Lust, jeden Morgen 1,5 Stunden mit den Öffis zu irgendeinem Kackjob zu fahren, wo ihr als letzter Handlanger benutzt werdet und ihr komplett intellektuell unterfordert seid oder euch alle irgendwie blöd angucken oder was auch immer? Nein, das ist menschenunwürdig. Und diese Leute zu zwingen, dahin zu fahren, ist auch menschenunwürdig. Und deswegen ist es auch nicht in meinen Augen so wahnsinnig verwerflich, ein länger als unbedingt nötig, Sozialhilfe zu empfangen, weil jeder Mensch ein Recht darauf hat, auch freie Entscheidungen zu treffen und einen Job zu finden, der zu ihnen passt. Ihr wollt auch nicht für was auch immer arbeiten. Ihr habt auch das Privileg, euch euren Job auszusuchen. Das habt ihr nicht, weil ihr so viel besser seid, sondern weil ihr mehr Glück im Leben hattet. Okay, jetzt habe ich mich schon wieder... Immer bei den Nüssewache rede ich mich voll in Rage.
Ja.
Konservative regen mich einfach so krass auf.
Das merkt man.
Zu Recht. Richtig doll.
Die machen ja auch viel, viel Schlechtes für unsere Gesellschaft.
Ich verstehe das einfach nicht, wie man so viel Glück im Leben haben kann und so beschenkt worden sein kann und so viel Geld. Merz verdient 1 Million Euro im Jahr, mindestens. Das hat er zugegeben. Das heißt, da sind wahrscheinlich noch viel mehr obendrauf.
Womit?
Keine Ahnung, mit seinem ganzen Kack, den er vorher gemacht hat, seinem ganzen Lobbyarbeit und so. Das sind, ich glaube, ach, keine Ahnung, aber also wie viel sind das im Monat runtergerechnet? 50.000 Euro? Noch mehr oder nicht?
Gute Frage, ich weiß es nicht. Ich kann nicht rechnen.
Naja, netto sind das dann doch... Oh Mann, ich kann auch nicht rechnen, hätte ich mal ausrechnen sollen. Rechnest du das gerade?
Ja.
Okay, also ein Bürgergeld...
83.000.
Guck mal, gehen wir mal davon aus, dass ein Bürgergeld für mal 500... Sagen wir, Teil hat 1.000 Euro im Monat zur Verfügung.
Hat er aber nicht.
Hat er nicht, nee. Aber
563 Euro.
Ja, aber vielleicht, ja, okay. Dann,
und plus Miete.
Plus Miete. Also er wird quasi unterstützt mit ungefähr 1.000 Euro im Monat.
Ja, je nach.
Aber er hat halt nur 560 Euro, um davon sich Essen und solche Sachen zu kaufen. Und mehr als halt 80.000 im Monat. Eine Packung Butter für einen Bürgergeldempfänger.
Das ist 150-fache.
Was ist, okay, seit 2 Euro mal 150 sind 300 Euro. 300 Euro, eine Packung Butter. Ist für März genauso viel wie 300 Euro. Und das sind dann jemand, der für 300 Euro einfach mal, 300, er kann in einen Laden gehen, einen Woll-Kaschmir-Pullover für 300 Euro kaufen. Und das ist genauso viel für ihn wie eine Packung Butter. Und diese Menschen wollen dann anderen Menschen erzählen, wie sie sich zu verhalten haben und dass Arbeit sich mehr lohnen muss. Ich glaube, ich spinne. Naja, okay. Ende mit...
Du musst deine Wut abbauen, ich habe das gerade gemerkt.
Mit Inselkopf, März. Ich hoffe, er schläft heute Nacht schlecht und auch alle folgenden Nächte.
Ich glaube, er schläft sowieso schlecht.
Ach. Ja, und ich hoffe,
viel Arbeit.
Niemand sagt ihm jemals wieder, dass er ihn lieb hat. Das ist wahrscheinlich eh noch nicht so oft in seinem Leben passiert, deswegen wird man wahrscheinlich so. Aber kommen wir zum Thema der Woche.
TDW, Thema der Woche.
Thema der Woche ist die Hochzeit. Unsere Hochzeit. Warum haben wir geheiratet? Wie haben wir geheiratet? Wie fühlt es sich an, verheiratet zu sein? Warum ist es nicht unfeministisch zu heiraten?
Naja, ist schon ein bisschen unfeministisch.
Ja, yeah, warum?
Naja, weil du damit eines der stärksten Machtinstrumente des Patriarchats unterstützt.
Ja, aber du hast das ja auch selber in der Hand, wie du dich in der Ehe quasi, also wie wir uns in der Ehe verhalten und wie wir unsere Ehe führen, haben wir ja in der Hand.
Naja, aber zum Beispiel, indem ich das System Ehegattensplitting unterstütze, unterstütze ich, dass andere Leute auch verheiratet sein müssen.
Das ist richtig, aber solche Regelungen werden ja jetzt auch für eingetragene Lebenspartnerschaften eingeführt.
Ja, aber nichtsdestotrotz zwinge ich andere Leute in eine Ehe und eine Ehe ist immer ein schlechter Deal für eine Frau, immer.
Dafür haben wir einen Ehevertrag.
Aber die Care-Arbeit, die meine Karrierechancen schmälert, ist ja trotzdem da und die ist nicht mit dem Ehevertrag abgeglichen.
Aber wir haben ein Modell, das einpreist.
Nicht 100%. Wenn unsere Vermögenswerte anders wären und wenn ich nichts hätte und du jetzt sehr erfolgreich wärst und
dann
ich arbeiten gehen genauso würde, machen. Ist nicht 100% ausgeglichen.
Okay, aber warum?
Wir haben ja nicht die Care-Arbeit finanziell ausgeglichen, vertraglich. Wir haben uns darauf geeinigt, mündlich.
Ja, okay, dann meinetwegen machen wir einen Vertrag. Aber das hat ja dann auch mit deinem Partner zu tun. Und ja, wen du geheiratet hast.
Aber ich kann ja, trotzdem unterstütze ich ja das System und ich weiß ja, dass nicht alle Leute über die entweder finanziellen oder Bildungsmittel verfügen, sich darüber zu informieren, was die Ehe für sie langfristig für negative Folgen hat als Frau. Aber sie sehen halt dann die Steuerersparnisse oder den sozialen Druck, alle sind verheiratet, alle machen das so und begeben sich dann selber in dieses Abhängigkeitsverhältnis.
Mhm.
Und der Staat will ja auch, dass Menschen verheiratet sind. Das haben wir letzte Woche schon geklärt mit dem Aufrechthalten der Hierarchien. Also schon unfeministisch zu heiraten.
Okay, aber wir haben hier keine Hierarchie in der Ehe.
Nein, aber es geht doch nicht darum. Es ist doch ein System, was man damit unterstützt.
Ja,
es ist nur,
aber man kann
so,
es auch ausgestalten.
Es ist unfeministisch zu heiraten, Punkt.
Okay.
Aber man muss nicht alles in seinem Leben feministisch machen. Man darf auch eigene Entscheidungen treffen.
Du hast zum Beispiel deinem neuen Hund einen feministischen Namen gegeben.
Ja.
Ja. Das war dann feministisch oder unabsichtlich?
Nee, es war schon absichtlich. Ich weiß aber nicht, ob das schon als Feminismus gilt, weil das hilft nicht so vielen Leuten.
Nein, habe ich auch nicht gesagt.
Okay. Also, so viel dazu.
Was denn? Kann man nochmal diskutieren?
Haben wir das ja schon direkt am Anfang geklärt. Wir wollten das ein bisschen aufteilen in die Planung, weil darum soll es eigentlich hauptsächlich gehen, weil wir dazu halt die meisten Fragen bekommen haben. Wie haben wir das eigentlich gemacht? Wie haben wir das entschieden? Und solche Sachen.
Mhm.
Und dann so ein bisschen der soziale Aspekt, also zum Beispiel dürften Kinder auf unsere Hochzeit und wie haben wir so entschieden, wer kommen darf und so solche Fragen, die halt auch oft auftreten. Und dann vielleicht noch, ob uns sich das aus unserer Sicht gelohnt hat. Wir haben ja schon gespoilert, das war für uns beide nicht der schönste Tag in unserem Leben. Und ob wir es nochmal machen würden vielleicht?
Mhm.
Oder? Wir müssen ungefähr strukturieren.
Wenn ich mir das jetzt alles merken kann, aber ich glaube nicht.
Naja, okay, also.
Also.
Wann hast du mir den Antrag gemacht?
Im September, ich weiß aber nicht, wann welches Jahr. 2022.
Ja.
Könnte es gewesen sein. Ja. An Carinas Geburtstag.
Mhm. Aber so nicht bei Gigis Geburtstag.
Nein, an dem Tag ihres Geburtstages.
Mhm.
Ja, das war gut. Hat Spaß gemacht. Nein, es war sehr aufregend. Es ist im Vorwege einiges schief gelaufen. Ich hatte die brillante Idee, wie ich fand, Vanessa den Verlobungsring meiner Großmutter zu schenken. Also ich wollte den umarbeiten lassen. Und dafür, das war oben väterlicherseits und das musste mein Vater mit seinem Bruder besprechen, ob das in Ordnung ist. Und das hat er dann gemacht. Und das Ergebnis dieser Unterhaltung hat er mir dann bei einem Abendessen mittellaut gesagt, bei dem auch meine Mutter und Vanessa anwesend waren. Und dann meinte er zu mir, Lukas, das mit dem Ring, das klappt übrigens. Und dann war ich so, Junge, hast du jetzt gerade nicht wirklich nicht gesagt, habe versucht, das Thema ganz schnell zu wechseln und hatte gehofft, dass Vanessa es nicht mitbekommen hat. Sie hat dann auch erstmal so getan, als hätte sie es nicht mitbekommen. Aber als wir dann im Auto saßen auf dem Weg nach Hause, war dann klar, ja, sie hat es gehört und zwar eindeutig und das Thema ist durch für sie. Weil sie dann die einzige Regel, die sie quasi hatte für mich, war, dass niemand das vorher, wenig Leute vorher wissen sollen und dass vor allem sie es nicht mitbekommt. Und dass Vanessa was nicht mitbekommt, ist extrem schwierig umzusetzen, weil die erstmal wirklich meine Gedanken lesen kann. Ich weiß nicht, wie das geht, aber das kann sie. Also sie ahnt meistens, was ich denke oder gleich tun werde. Und ich auch darin schlecht bin, Sachen zu verheimlichen. Ja, deswegen hat mich das sehr viel Kraft gekostet und dann das mit dem Arsch eingerissen von meinem Vater. Das ist natürlich eine Riesenkatastrophe. Aber ich habe dann zum Glück noch einen schönen Ring gefunden und ihr dann im September den Antrag gemacht beim Hundespaziergang.
Du hast erst ein Schaf gerettet, das war
lustig. Das war stimmt, ja, da bin ich über mich hinausgewachsen, habe einfach dieses Schaf gepackt und über den Zaun gehoben.
Das war ausgebüxt und du warst so gestresst und unter Adrenalin, dass das Schaf dir den Antrag kaputt macht. Auf einmal, also wir sind da so dran vorbeigegangen, da waren so schon so zwei Frauen, die das versucht haben einzufangen und Lukas auf einmal, er geht einfach so auf dieses Schaf zu, wie so ein Landwirt, der das so jeden Tag 80 Mal macht.
Ich hab's vorne und hinten.
Nimmt das einfach.
So umarmt quasi von vorne, also die Beine und die Hinterläufe zusammen und dann.
Und dann hat er das einfach so wieder rübergehoben. Ich war so, what the heck? Yeah. Also, wo kam das denn her?
Das war crazy, weil ich dachte, so ein Schaf ist irgendwie schwer, weil das sind ja einfach nur flauschig.
Ja.
Da ist wenig Tier dran. Ja, und dann warst du auf der richtigen Seite und dann konnten wir unseren Spitzengang ungestört vorsetzen, weil ich hatte ja einen Plan. Ich wollte so einen Holzstapel und dann habe ich zu ihr gesagt, komm, lass mal ein paar Fotos machen oder so ein Video aufnehmen, wo wir... Ich
hab gar nichts geahnt, aber es war auch ein richtig random Tag dafür und ein richtig random Ort.
Ja, perfekt. So habe ich es mir vorgestellt, so hast du es dir vorgestellt.
Ja. Und dann
haben wir eigentlich angefangen, dann haben wir es erstmal natürlich allen erzählt. Das war auch schön. Und dann haben wir angefangen zu planen.
Ja, nicht direkt, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir noch gar keine Vorstellung von Hochzeit, was wir wollen oder nicht wollen. Mhm. Wir haben immer gesagt, wir würden gerne, wenn wir groß feiern, dann mit Übernachtung. Aber wir waren uns noch gar nicht so sicher, ob wir groß feiern wollen. Und dann haben wir es erstmal so einen Monat oder zwei, haben wir so gar nichts gemacht. Wir waren einfach so, ja, mal gucken, so hatten irgendwie gar nicht so den Drang, jetzt irgendwie eine Feier zu planen. Und dann haben wir mal so geguckt, was es so in Hamburg und Umgebung gibt an Locations und irgendwie dann so nichts gefallen.
Also nichts gefallen, aber es hat uns nicht so
nichts hat gepasst, 100% ja.
Umgeworfen. Wir gesagt haben, ja, das ist es, das wollen wir. Sondern es wäre immer irgendwie so ein bisschen ein Kompromiss gewesen. Was ja auch komplett normal ist. Es ist nicht, also es muss nicht immer 100% perfekt sein, finde ich. Aber
für uns
sollte es sich halt auch richtig anfühlen.
Ja.
Und es hatte sich nicht richtig angefühlt, deswegen haben wir es nicht gemacht.
Genau, also wir wollten halt, wie gesagt, das gerne mit den Übernachtungen machen. Wir sind ja auch nicht so viele Leute und deswegen wollten wir das halt gerne, dass es irgendwo ist, wo man für sich ist. Naja, wir sind
nicht so viele richtige Leute, das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Dass die verschiedenen Gästelisten, die
wir haben, das ist nochmal ein eigenes Thema. Ja, aber es war ja klar, dass wenn wir mit Übernachtungen und groß heiraten, dass es auf jeden Fall eine kleine Runde wird. Das haben wir vorher schon gesagt. Und dann wollten wir richtig gerne, dass nur wir da sind. Damit das halt privat ist, weil ich hab's ja auch nicht so mit anderen Leuten. Und wir wären auch komplett fein damit gewesen, wenn es irgendwie vielleicht so 5 Zimmer gegeben hätte, wo so dann die Eltern drin geschlafen hätten und der Rest so in so Glamping-Zelten oder sowas. Es hätte jetzt nicht so ultra fancy sein müssen, aber es gab es nicht, sondern die Möglichkeiten, die wir gefunden haben, waren so Kongresshotel-mäßig und das hat uns nicht gefallen. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, dann ist es uns das nicht wert, ist aber auch nicht schlimm und dann heiraten wir halt nur zu zweit. Und dann hätten wir einfach nur standesamtlich geheiratet und danach vielleicht noch eine Party gefeiert oder sowas. Und dann habe ich auf Insta das erzählt. Dann hat mir jemand eine Location in Schottland geschickt, also aus Schottland. Und ich wusste, bevor ich auf diesen Link geklickt habe, wenn ich da jetzt raufdrücke und mir den Gedanken erlaube, dass wir doch in Schottland heiraten, das ist ganz gefährlich. Dann habe ich darauf gedrückt und dann habe ich also es war so ein Schloss, ist auch viel zu groß für uns, habe ich das gesehen und war so, scheiße, wir müssen in Schottland heiraten. Es war so klar, dass wenn wir eine Feier wollen, der einzige Ort, an dem es sich anfühlt, als würde es der richtige Ort sein, um sich ein für immer zu versprechen, oder zumindest ein für jetzt und solange wir uns lieben.
Solange es richtig ist.
Kann nur Schottland sein oder vielleicht England, aber auf jeden Fall UK. Und dann haben wir uns dann herangesetzt und mal ein bisschen recherchiert und sehr, sehr schnell gesehen, dass es da ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt. Weil das Problem ist, auch in Norddeutschland gibt es halt ganz wenig so Landgüter, weil hier einfach nicht so, der Adel war hier nicht so. Und deswegen haben wir so das, was vielleicht in Süddeutschland oder ja, so in der Pfalz oder so, Weingüter und so, das gibt es hier alles nicht. Oder in Ostdeutschland gibt es auch viele schöne Sachen. Und in Schottland gibt es halt 1 Milliarde Landsitze, Hofsitze, Schlösser, Villen, bla 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 bla. Und die haben es halt auch nicht so mit Denkmalschutz und so. Also in Deutschland ist halt auch dann überall das, was wir gefunden haben, was uns optisch gefallen hat, war dann halt keine hohen Schuhe da drin, keine Partys, nur bis 22 Uhr. Halt, weil alles Mögliche und nicht in diesen Raum und nicht das anfassen und bla bla bla.
Und das war uns dann zu heikel.
Und in Schottland ist denen das sowas von Wumpe. Das kann von Queen Elizabeth persönlich dahin gebaut worden sein, von 1333. Und die sind so, ja, pff.
Benutzt es halt.
Benutzt es halt, das ist ein Tisch.
Was willst du machen, ne?
Und deswegen haben wir schnell gemerkt, dass es da nicht nur viel günstiger ist, das, was wir uns vorgestellt haben, sondern eben auch viel, 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 viel mehr zu uns gepasst hat. Und dann haben wir direkt erstmal unsere Freunde und Familie gefragt, ob die sich das vorstellen könnten, für uns dahin zu fliegen. Und dann haben die alle ja gesagt. Und dann haben wir eigentlich auch schon Lindsay gefunden, oder nicht? Das war unser allererster Schritt.
Ja, wir haben uns nämlich dann gesagt, okay, Wedding-Plannerin jetzt für Deutschland brauchen wir nicht. Aber jemanden, der sich halt vor Ort auskennt, der weiß, was die vielleicht auch rechtlichen Probleme sind, die es da geben kann. Haben wir gedacht, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist und haben sie dann erstmal für die Anfangsplanung gebucht. Die hatte so verschiedene Pakete, die man da buchen konnte. Also einmal so das All-Include-Paket von vorne bis hinten und am Tag da zu sein. Dann gab es noch die Anfangsversion oder nur die letzten Tage und vor Ort oder nur vor Ort, was auch immer. Also man konnte da verschiedene Pakete buchen. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist in Deutschland. Wahrscheinlich ja. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, erstmal buchen wir sie für den Anfang bei der ersten Recherche. Und dann hat sie uns auch, haben wir so einen Call gehabt mit ihr. Und dann hat sie uns so gefragt, was wir uns so vorstellen, was so, ja, unsere Wünsche sind, was uns wichtig ist. Und ja, dann hat sie uns so ein, ja, so ein, keine Ahnung, PDF geschickt mit verschiedenen Vorschlägen. Und dann haben wir uns die Sachen angeguckt. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass wir einen Favoriten hatten. Aber wir haben uns auch noch andere Sachen näher angeguckt und dann so eine engere Auswahl gehabt und uns dann am Ende für die für Rosebery entschieden, wo wir dann geheiratet haben am Ende, weil uns das Gesamtpaket da am besten gefallen hat. Und ja, was ich interessant fand, dass das in, bei englischen oder Hochzeiten in UK meistens nur das erste und das zweite Getränk inklusive ist und danach müssen die Gäste jedes Getränk an der Bar bezahlen.
Das ist komplett normal
da. Das gibt's ja hier gar nicht. Hier ist ja eigentlich, also wenn das jemand machen würde, dann wäre ja,
ja,
da würden Leute sagen, was ist das für eine Hochzeit, ich gehe gleich sofort nach
Hause. Ja, vor allem, das ist ja auch wirklich egal, was das Budget der Hochzeit ist. Getränke sind eigentlich immer mit eingeplant, ne?
Ja.
Ja.
Und das fand ich schon witzig. Und dann gibt es da ja auch so gewisse rechtliche Sachen, die es hier auch in Deutschland gibt, ne? Also irgendwie bis 22 Uhr und dann muss man entweder, also in Schottland war das so, dass man da so Ausschanklizenzen brauchte.
Ja, die brauchen eine Lizenz und die brauchen eine Lizenz, dass es bis zu einer bestimmten Uhrzeit gehen kann. Die kriegen die vom Council, aber das haben die dann halt meistens schon, die Hochzeitslocations.
Ja.
Vielleicht vorneweg zum Budget. Wir haben vorher so gesagt, ich weiß gar nicht, was haben wir Lindsay gesagt? Ich glaube so 25.000 Euro.
Mhm.
In dem Wissen, dass es ja an einer oder anderen Stelle dann auf jeden Fall noch was da drauf kommt. Also sowas wie Anreise kam ja noch drauf, Kleid kam noch drauf, solche Sachen.
Mhm.
Und deswegen auch Disclaimer, wir konnten uns das nur leisten, weil wir über Jahre sehr günstig gewohnt haben durch familiäre Connections und weil ich von meinen Eltern keinen BAföG bekommen habe, sondern quasi so, mir wurde an einen, so als ich noch sehr jung war, einmal so Geld gegeben für meine Ausbildung, da wurde gesagt, okay, mach, was du willst damit und das habe ich gespart, weil ich Geizhals bin. Und weil ich immer gute Werkstudiejobs hatte, ja, und solche Sachen. Gute. Und deswegen ist da sehr viel drin von übrig geblieben. Und davon haben wir die Hochzeit bezahlt. Und dann haben wir am Ende sogar noch auch Geld von unseren Eltern so ein bisschen dazu bekommen. Aber das war erstmal nicht eingeplant, sondern das wäre dann mein Erspartes gewesen. Und uns war es das dann wert. Aber das ist, sind schon irre Summen, die man da ausgibt für ein oder zwei Tage.
Ja.
Und ich meinte auch schon tausendmal auf Insta, auch während wir das geplant haben und so, habe ich schon so oft gesagt, fangt es gar nicht erst an, diese Planung, wenn das Geld, was ihr habt, plus 10% mehr mindestens nicht einfach da ist und es nicht so schlimm ist, wenn es weg ist. Weil sobald ihr anfangt, sobald ihr das erste gebucht habt, kommt ihr dann nicht mehr raus. Also klar, Fotograf oder so ist jetzt kein Problem, aber sobald ihr die Location gebucht habt, seid ihr da, also das ist dann sehr teuer, das wieder zu canceln. Und das wird am Ende sehr schnell sehr viel Geld.
Ja.
Und wenn man das nicht von vornherein abgeben kann und sagen kann, okay, das ist wirklich kein Geld, was mir jetzt schlaflose Nächte bereitet, so ich kann mir trotzdem noch das Reparieren von meiner Waschmaschine leisten, dann macht das nicht, weil das ist eh alles schon mit sehr viel Druck verbunden. Sozialer Druck, der Druck in der Beziehung, der Druck, ob der Tag schön wird. Wenn dann auch noch finanzieller Druck. Ich persönlich finde, dass es sich nicht lohnt. Nein. Und auch jetzt im Nachhinein muss ich sagen, wir hatten eine richtig, richtig schöne Hochzeit. Es war perfekt, so wie wir es uns das erträumt haben.
Alles hat geklappt. Also wirklich alles hat geklappt. Das Wetter war gut. Wir hatten am Anfang ein kleines Dilemma mit dem Getränkelieferservice. Das hat aber dann auch noch geklappt am gleichen Tag. Also da habe ich einen falschen Betrag überwiesen und da war der Cent-Betrag, habe ich einen Zahlendreher gehabt bei der Überweisung. Deswegen haben sie es nicht geliefert an dem Tag und wir haben da gewartet auf die Getränke und die kamen nicht. Dann haben wir da angerufen und dann hat sich das auch noch geklärt. So. Und dann hatten wir in Schottland perfektes Wetter, Sonnenschein am Tag davor und am Tag der Hochzeit. Am Tag nach der Hochzeit war es vernebelt des Todes, Nebel des Grauens und alles lief rund, niemand ist krank geworden, davor hatten wir Sorge. Und
trotzdem
war es einfach auch ein Riesenstress, der Tag.
Ja, nicht mal Riesenstress, aber
trotzdem. Weil ich war gestresst.
Ja, okay, du warst aber einfach ultra aufgeregt vor der Trauung. Das hat aber gar nicht so unbedingt mit dem Fest zu tun. Ich glaube, du wärst genauso aufgeregt gewesen von der standesamtlichen Trauung.
Ja, das kann sein.
Aber ich würde sagen, obwohl ich diese Traumhochzeit hatte, könnte ich mir auch genauso gut vorstellen, dass ich super happy wäre mit einer standesamtlichen Trauung, an der wir zwei gewesen wären. Also mein Highlight an diesem Tag war eigentlich mein Kleid und dein Outfit und dass unsere Freunde da waren. Und das hätte auch genauso gut woanders funktioniert. Aber trotzdem, uns war es das wert und wir bereuen es auch nicht. Und es war ein wunderschöner Tag, aber das nur als quasi Erinnerung und dass das nicht normal ist, dass man solche Hochzeiten feiern kann.
Mit Mitte 20.
Und auch nicht unbedingt nötig. Und ja, dann haben wir das Budget reingegeben, haben uns für die Location entschieden und warum wir uns entschieden haben, war, wir hatten so einen Wintergarten, mit dem es halt super hell war und wir waren natürlich, uns war natürlich bewusst, dass Ende Mai in Schottland die Wettersicherheit ungefähr null ist.
Wie ja beschrieben wird, an dem Tag Sonne, am nächsten Tag war alles voller Nebel.
Und deswegen fanden wir das mit dem Wintergarten eine richtig schöne Sache, weil wir da auf jeden Fall Licht gehabt hätten und irgendwie die Natur quasi hätten genießen können und trotzdem wäre es mit Regen kein Weltuntergang geworden.
Ja.
Und dann hatten wir außerdem eine Kapelle, eine nicht geweihte Kapelle auf dem gleichen Gelände. Also wir sind von dem Zimmer, in dem ich mich umgezogen habe, ungefähr 100 Meter bis in die Kapelle gelaufen. Und das war natürlich ein absoluter Traum. Die war wunderschön, die Kapelle. Die hatte so ein ganz großes Glasfenster. Die war von der Größe genau richtig. Also es hätten ungefähr 100 Leute reingepasst, würde ich sagen.
100? Echt?
Ja, aber...
Ja, doch, stimmt. Wir hatten nur die ersten 3-4 Reihen besetzt und wir waren ja 35 oder so.
Aber ja, es war trotzdem nicht zu groß, dass man sich jetzt irgendwie verloren daran gefühlt hat. Nein. Es war richtig, richtig familiär und schön.
Ja, wobei auch, wenn man kirchlich heiratet, oft finde ich, also auf den Hochzeiten, wo ich war, das waren bisher hauptsächlich katholische Hochzeiten, war das dann auch meistens in einer richtig großen Kirche. Und auch wenn dann 100 Leute da sind, ist das trotzdem leer. Also es wirkte halt wie eine ganz normale Hochzeit, dadurch, dass wir wenig Leute waren und es eine kleine Kapelle war.
Ja. Und dann, was waren die nächsten Schritte, wen haben wir dann gebucht? Dann haben wir uns für Fotografen, Videografen entschieden. Wir erst nicht, ob wir das machen wollen.
Videograf, also wir haben am Anfang haben wir gesagt, glaube ich, Videograf und DJ ist optional. Und haben uns dementsprechend dann für den Fotografen entschieden. Das war auch super nett, mit dem zu sprechen. Genau, wir haben ihn auch kennengelernt. Und dann haben wir uns, was war das nächste?
Das Catering, das konnten wir uns nicht aussuchen, das war kam mit dem Haus sozusagen, es war zwar eine extra Firma, aber wir durften uns die Firma nicht aussuchen, weil dieses Haus, das ist das Ferienhaus von einem Earl und der benutzt das auch noch. Ganz, da stehen auch so, ja, so Kinderbilder von dem rum. Also,
ja, es ist seine, also die ganze Familie benutzt, ja, das.
Also genau, dieses benutzen die als Jagdsitz, ein paar Mal im Jahr immer oder an Weihnachten.
Und an Weihnachten, ja.
Und da hängen überall dann Bilder und Schulabschlüsse und was auch immer rum. Also es wirkt wirklich, und es war auch genauso eingerichtet, als wäre das halt einfach das Privathaus von jemandem. Und seine Ex-Lebensgefährtin, die das eingerichtet hat,
die das Haus eingerichtet, ja, hat.
Die war so interior obsessed, deswegen waren ganz viele Details in diesem Haus so was besonders, ganz Besonderes, was man ehrlich gesagt als Laie gar nicht gewusst hätte.
Nein, zum Beispiel war die Tapete in der Orangerie, wo das Essen stattgefunden war, handgemalt.
Ja.
Das eine Zimmer hatte irgendwie ganz besondere Stofftapeten, irgendwie sowas. Das war auch in diesem Landhausmagazin, war ein Zimmer da porträtiert und so. Also das war schon sehr...
Ja, sorry. Ich wollte erzählen, warum der Caterer dann ausgerechnet...
Ach so, ja.
Weil die Fliesen in der Küche auch, keine Ahnung, 15. Jahrhundert spanisch importiert oder so.
Ja.
Und wenn die kaputt gegangen sind, dann wären das irgendwie pro Fliese 10.000 Euro gewesen. Und deswegen lassen die da halt nur einen Caterer an, der sich da auskennt. Und
wir, weil die so machen auch das Catering für die, deren Events, wenn, ja, die da sind. Also.
Und wir waren dann so, ja, okay. Also wir wollten überhaupt nicht diese Verantwortung haben, da für irgendwas verantwortlich zu sein oder da irgendwas kaputt zu machen. Deswegen, also die waren dann zwar entspannt, aber die waren dann so, ja, wir würden gerne, weil das ist ja unser Zuhause und wir würden hier gerne nur Leute reinlassen, die sich hier auskennen und so.
Ja.
Und das war auch das mega praktisch, weil die waren da auch alle schon voll oft von dem Caterer und wussten so, wo in der Küche die Messer liegen, weil die haben halt in unserer Küche quasi dann gekocht. Also wir, ja, hatten, das ist zwar eine relativ große Küche gewesen, aber trotzdem noch eine Privatküche, das war keine Industrieküche.
Nein.
Und wir konnten die auch benutzen die ganze Zeit, die Küche, also wir konnten auch, während das Catering für uns gekocht hat, konnten wir uns da so Cola rausholen oder so. Und weil ja alle Gäste mit uns im Haus gewohnt haben, konnten die das natürlich auch machen. Also es war so ein bisschen familiär dann einfach.
Ja, das war super nett.
Und das war richtig cool. Und deswegen war das auch richtig gut, dass das ein Caterer war, den der Eigentümer selber ausgewählt hat. Und die waren auch top. Also die waren auch in Schottland so top-class, Catering, bla, keine, ja, Ahnung. Und die waren wirklich, wirklich sehr gut. Und auch das Personal, was da auch dann mitgeliefert kam, war
auch sehr gut.
Ultra nett. Mit denen haben wir am Ende noch gesoffen und getanzt.
Ja, die.
Das war richtig cool, ja.
Die haben, auch nach Feierabend sind die noch da geblieben,
sozusagen. Ja, und die haben sich ein Taxi gerufen, anstatt mit dem Auto nach Hause zu fahren.
Ja.
Das war richtig cool, weil die waren auch relativ jung und
so, ja, ein bisschen jünger vielleicht als wir oder so. Und die fanden es, glaube ich, witzig, dass da Deutsche gefeiert haben.
Ja. Und weißt du, was auch noch witzig war? Wir hatten doch die Berliner Luft mit, so ein Schnaps, das ist so ein Pfefferminz-Schnaps und der ist durchsichtig.
Ja.
Und wir haben das so rumgehen lassen auf der Party einfach und dann haben halt Leute aus der Flasche getrunken.
Mhm.
Und die Schotten dachten, das wäre Wodka, weil die es halt nicht gecheckt haben und so. Die dachten halt, okay, klares Zeug, muss ja irgendwas so Korn oder Wodka sein. Und waren einfach danach, irgendwann kam so jemand zu mir mit so, Alter, das ist ja krass, also wie viel trinkt ihr denn? Und so, ich war so, nein.
Das ist Likör.
Das ist Likör. Das war witzig.
Berliner Luft.
Ja, genau. Und dann haben wir die Dienstleister ausgesucht. Die waren günstiger als in Deutschland. Also unser Fotograf zum Beispiel,
ja,
der hat seit 15 Jahren Erfahrung. Also der ist ein sehr
guter, also ein Hochzeitsfotograf.
Der war klassisch Hochzeitsfotograf vom Hauptberuf her.
Ja.
Und der war da von um 10,
ja,
bis ungefähr 22:30 Uhr.
Ja.
Also so 12,5 Stunden ungefähr.
Ja.
Ohne Pause. Beim Essen, ja, hat er kurz Pause gemacht, aber wirklich nur ganz kurz.
Genau, da. Ja, ja, okay, aber wirklich nur kurz, weil der hat das Essen ja auch fotografiert.
Ja.
Also der, die bekommen dann ja ein Essen von dem Caterer. Mhm. Also man bucht für sein Personal sozusagen auch jeweils eine Portion Essen.
Muss man nicht, aber haben wir natürlich gemacht.
Ja.
Ja.
Ja. Also ich finde, das gehört sich, ja, auch. Wenn die da 12 Stunden für einen arbeiten, dann sollte man die auch verpflegen.
Ja. Genau, und der hat, ich glaube, 4.500 Euro gekostet oder ein bisschen weniger sogar, vielleicht auf nur 4.
Mhm.
Und das war auch ungefähr so die Range, in der die meisten Dienstleister, die jetzt den ganzen Tag waren, waren. Also der Videograf zum Beispiel auch, das waren allerdings 2 Leute.
Ja.
Der DJ war auf jeden Fall günstiger, glaube ich.
Und der Videograf hatte eine deutschsprachige Freundin,
mhm,
und die hat dann die hat irgendwas übersetzt.
Unsere Zeremonie.
Ja.
Weil die da so Untertitel drunter hatten, genau, und die waren ein bisschen zu gut, die Untertitel. Und dann waren wir so,
das kann
nicht, das sein, war jetzt nicht nur Translate.
Ja.
Dann hatten wir einen Trauredner, den habe ich über Insta gefunden.
Mhm.
So, der war ungefähr 1,50 Meter
90. Mindestens.
Ja.
Langer Bart, 1,90 Meter lang.
Locker 100 Kilo gewogen, also so ein richtiger Schrank.
Ja.
Langer Bart, Schottenrock, übelst schottischer Dialekt. Und
ich habe ihn nicht verstanden bei der Trauung.
Lukas musste es ein paar Mal nachfragen.
Was hast du gesagt?
Und er war so witzig und so nett und der hat eine richtig, richtig tolle Zeremonie gemacht. Also es war super persönlich, gar nicht komisch aufgesetzt. Er hat auch ganz toll unsere Geschichte so zusammengefasst. Es war auch eine richtig lange Zeremonie, glaube ich, für... Also,
keine Ahnung.
Nicht so viele Vergleiche, aber wir waren bestimmt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dazu gange. Ohne dass wir jetzt da viel gesungen hätten. Wir haben ja nicht kirchlich geheiratet, deswegen haben wir... und wir haben ja auch quasi direkt vor Ort geheiratet. Also wir hatten keinen standesamtlich auch zu, sondern wir haben das beides in einem gemacht. Und dann
Dafür müssen wir auch einiges an Formularen ausfüllen. Ja. Das war auch witzig.
Es war aber nicht so schwierig. Also,
nein, es ging einfacher als gedacht.
Es ist eigentlich nicht viel mehr Aufwand, als in Deutschland zu heiraten. Weil wenn du in Deutschland heiratest, brauchst du auch richtig viele Formulare.
Ja, das Problem war nur, das Standesamt in Hamburg zu erreichen.
Ja, also das war das größte Problem. Ansonsten vor Ort war es wirklich einfach. Und die waren auch super nett da vom Standesamt in Schottland. Da musste man einmal dann kurz vor der Hochzeit hin und kurz nach der Hochzeit musst du einmal da vorbeifahren. Aber das war direkt bei unserer Location. Also das war auch gar kein Thema. Und dann... Ja, wir hatten keine Live-Musik, weil ich...
das nicht mag.
Ich finde das ein bisschen awkward, wenn Leute so für einen dann da so stehen.
Ja, und wir waren ja auch eine kleine Gruppe. Und es war ja auch klar, dass nur eine kleine Gruppe von der kleinen Gruppe dann feiern wird.
Ja.
Und dafür dann...
Naja, ich meine jetzt bei der Zeremonie auch.
Ja.
Es wäre schon schön gewesen, aber das war nicht mehr im Budget drin.
Ja, ich finde das... Das ist da ja auch bei jedem anders so. Manche sagen, okay, dann verzichte ich auf... gutes Essen und er legt den Fokus auf die Getränke oder ich lege den Fokus auf eine gute Party und also das ist ja bei jedem anders.
Und bei der Zeremonie war uns wichtig, dass es sich halt nach uns anfühlt, dass wir auch auf jeden Fall was selber sagen. Also wir hatten dann so ganz klassische Vows.
Skripte auf Deutsch.
Ja, kannst du dich noch an meine erinnern?
Ja, du hast meine beiden Hasswörter die ganze Zeit verwendet. Immer und nie. Das darf man nicht.
Ist ja lustig, oder? Hast du geweint?
Ja.
Hast du geweint, als ich reingekommen bin?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Was hast du gedacht, als ich reingekommen bin?
Wow. Ich war lost for words.
Wirklich?
Ja.
Hast du dir mein Kleid so vorgestellt?
Ja. Und noch besser war es sogar.
Wirklich?
Ja, ich war hin und weg davon.
Wie fandst du meinen Schleier? Ich hatte den längsten, den es im Laden gab.
Wirklich?
Mhm.
Dabei ging der gar nicht so lang.
Nö, der ging bis auf den Boden.
Ja, aber danach nicht mehr.
Achso, ich sollte so einen Sissy-Schleier.
Ja, warum nicht?
100 Meter.
Ja, einmal die ganze Dings runter.
Hätte ich auch nicht schlecht gefunden.
Nein, das war schon traumhaft. Und dein Herren-Make-up war auch perfekt und nicht übertrieben. Und du sahst einfach richtig, richtig klasse aus.
Danke. Du sahst auch gut aus. Lukas hat einen Frack an, so wie ich mir das gewünscht habe.
Warte ich nicht.
Sondern?
Ein Cut.
Ein Cut. Entschuldigung.
Frack? Wurde ich direkt bei Pulike zurechtgewiesen.
Na?
Frack trägt man höchstens beim Wiener Opernball. Und das verkaufen die auch eigentlich nicht so richtig.
Okay.
Und dann haben sie mir einen Cut gegeben, weil das war das, was...
Ja, auf jeden Fall war das hinten so lang.
Ich hatte so ein Pinguin-Po hinten.
Das fand
und
ich
eine
ganz
gestreifte
toll.
Hose.
Das fand ich, so habe ich mir das gewünscht. Und danach hatten wir einen kleinen Sektempfang. Ich muss sagen, so im Nachhinein, unsere Trauung war ein bisschen früh. Die Pause dann zwischen Trauung und Sektempfang und Abendessen war zu lang. Da haben sich auch Leute hingelegt, das war ein bisschen dumm. Das lag aber auch an den Leuten. Aber ansonsten, wir hatten unsere Trauung schon um 13:30 Uhr. Da mussten wir sehr, sehr früh für anfangen, damit dem Herrn Make-up. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden und das war einfach alles ein bisschen unnötig früh. Das hätte man auch genauso gut 1,5 Stunden später machen können. Das wäre genauso gut gewesen. Wir wussten nur nicht so genau, wie das läuft mit Fotos, weil auf der einzigen Hochzeit, wo ich war vorher, waren die relativ lange weg für Fotos. Und das fand ich halt voll schade. Das wollten wir nicht. Aber bei uns waren die Fotos halt so eine Sache von 10 Minuten. Und sonst war das halt eher so Documentary-Style nebenbei. Deswegen, das war dann, das hätte man noch später machen können. Und dann haben wir direkt Kaffeekuchen gehabt und Hochzeitstorte.
Ja, aber man muss auch bedenken, dass wir halt auch gar keinerlei Fahrzeiten hatten. Das ist so bei der Planung nochmal was anderes.
Ja.
Also das muss man bedenken, dass man da auch irgendwie im Stau stehen kann oder whatever.
Ja.
Dann
Torte angeschnitten.
Selbstgemachte Torte.
Hattest du deine Hand oben?
Weiß ich doch nicht. Ist doch egal. Niemand
hatte die Hand oben.
Wir haben die Torte mit in unseren Händen zermanscht. Nein, haben wir nicht. Aber ja, auf sowas haben wir gar nicht geachtet oder... war uns irgendwie wichtig.
Wir hatten eine Torte für 25 Pfund, würde ich schätzen, hat die gekostet. Und dann noch zwei weitere kleine Kuchen für auch jeweils 25 Pfund. Also ich würde sagen, für die Hochzeitstorte insgesamt haben wir vielleicht, wenn es aber ganz hoch kommt, 100 Euro ausgegeben.
Ja, glaube ich nicht mal. Oder?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Da ungefähr kann es hinkommen.
Und das war perfekt.
Ja.
Die waren ultra lecker, die waren sofort leer.
Ja.
Das waren einfach aus dem Supermarkt Torten. Fanden wir ganz toll. Und dann haben Lina und ich die am Abend vorher noch selber ein bisschen dekoriert.
Ja, wir haben die bestellt. Wir haben die vorbestellt und wir haben so einen Schriftzug noch geordert. Also ein bisschen aufwendiger war es schon. Und
ja, das vom Supermarkt.
Ja, das klingt jetzt erstmal so, aber diesen Supermarkt, das ist nochmal...
Die waren von Max und Spencer.
Ja, das gibt's in Deutschland nicht.
Ja, ich weiß, aber ich hätte auch trotzdem einen Supermarktkuchen auch in Deutschland gekauft. Oder dann halt einfach einen fertigen von der Bäckerei um die Ecke. Also ich würde niemals so viel Geld für Nordsee-Torte ausgeben, aber das ist ja auch jedem selbst überlassen. Da hatten wir einfach Kaffeekuchen und ein bisschen Sekt. Da waren die Essen schon besoffen. Weil das ist sehr gefährlich, diese Sektstunde, damit nicht so viele Magen und Aufregung. Und
na, es ist halt, das war halt nach dem Mittag und Frühstück war schon 10 Uhr.
Also Canapés gab es auch ein bisschen.
Die waren auch extrem.
Also wir haben dafür gesagt, dass niemand hungrig und durstig ist. Und dann haben wir ein bisschen rumgelungen und dann gab es das Abendessen, war auch sehr lecker, 3 Gänge. Dann gab es ein paar Reden, die waren auch sehr nett. Und dann haben
schön waren die sogar. Nett ist ja kein Wort für Scheiße.
Dann hatten wir unseren kleinen Hochzeitstanz.
Nach dem Essen.
Ja. Da haben wir zu When You Say Nothing at All getanzt.
Von Ronan Keating.
Weil das mein Lieblingsfilm ist. Wie von jedem britisch obsessed Girlie. Lukas mag den aber auch sehr gerne. Also Notting Hill jetzt.
Da waren wir dann im Anschluss auch.
Ja, da waren wir auf Mini-Hochzeitsreise. Und dann haben wir gepartied. Wie fandst du unsere Party?
So wie ich mir das so habe ich mir das auch vorgestellt. Die Party, muss ich sagen.
Cool.
Also, es war ja klar, dass von den 35 Leuten jetzt nicht alle mitfeiern. Am Anfang haben noch mehr getanzt, aber irgendwann wurde der Kreis dann kleiner. Dann waren es nur noch unsere engsten Freunde irgendwann. Dann gab es den einen oder anderen Ausfall. Und dann am Ende waren wir noch 5-6 Leute und das war eigentlich richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Dann kam irgendwann noch der Mitternachtssnack. Mhm. Haggis, Neeps und Tatties.
Mhm.
Da habe ich mir ordentlich den Mund verbrannt.
Wirklich?
Ja. Und wir haben noch dieses coole Foto gemacht mit den Sternenspritzern. Wunderkerzen
in Norddeutsch. Das stimmt.
Das war auch richtig schön. Und die Feier, ja, also der DJ war cool. Wir haben noch so ein DJ-Battle gemacht.
Braut gegen Bräutigam. Das kann ich sehr empfehlen.
Das war extrem witzig.
Ein DJ-Battle, könnt ihr einem DJ vorschlagen. Wir haben einfach vorher dem DJ jeweils 3 Lieder geschickt.
Mhm.
Und dann hat er die schon so voreingestellt.
Also wir haben halt die Lieder auch gerankt. Also Platz, also 1, 2 und 3. Das musste man dann schon machen.
Genau. Und dann hat er die vorbereitet quasi. Und dann sind wir abwechselnd dran gewesen, Lukas und ich. Und da hat er uns ein paar Tasten auf seinem Pult gezeigt, die wir drücken durften.
Da kam diese Sirene.
Und dann durften wir die Lieder halt so einspielen. Und dann musste man quasi gucken, wer die Menge am krassesten aufheizt. Also kann ich sehr, sehr, sehr für Hochzeiten empfehlen. Das war kurzweilig, hat richtig Bock gemacht. Alle sind dann natürlich am Tanzen und Feiern, weil sie dich dann ja am DJ-Pult dann nicht quasi im Stich lassen wollen. Also 10 out of 10 für eine Hochzeit. Sehr, sehr empfehlenswert.
Ja, ich habe mit Wolfgang Petri habe ich... mit dem Remix habe ich...
Du hattest viel bessere Lieder. Ich hatte gar keine abgeräumt. Zeit vorher. Und so, die waren echt low. Dabei bin ich echt sonst ein richtig guter DJ.
Tja, aber auf unserer Hochzeit habe ich mir den DJ-Titel geholt. Das und das stimmt. Wird für immer so bleiben.
Ja. Aber willst du was noch zum Tag davor sagen? Da haben wir auch schon was gemacht.
Am Tag davor
mhm.
Haben wir Lawn Games gespielt. Auf dem großen Rasen und... Tennisplatz, den das Haus hatte, haben wir auch einfach auch Tennis gespielt.
Und es war sehr, wie heißt dieser Film? Saltburn Coded.
Saltburn, ja.
Mhm.
Genau, so war das ein bisschen. Da gab es dann schon ein paar Getränke und sehr gutes Wetter wieder.
Ja.
Und was haben wir noch gemacht? Genau, dann gab es noch Pizza. Dann kam noch der...
Wir haben einen kleinen Foodtruck gehabt.
Ein Food-Anhänger.
Food-Anhänger, stimmt.
Das war ein Land Rover mit einem hinten mit einem Pizza-Anhänger dran und so ein süßes Ehepaar, Schotten aus der Nähe, die da dann neapolitanische Pizza gemacht haben.
Das war so crazy.
4 Sorten oder so.
So nett.
Die waren richtig nett, richtig.
Es war richtig lecker, es war alles so regional, der Mozzarella war so vom Bauern um die Ecke und es hat einfach, ich glaube, 700 Pfund gekostet. Und wir haben damit 35 Leute satt gemacht.
Hatten wir noch irgendwie Antipasti oder sowas? Ich glaube nicht.
Nee, aber hätte man noch dazu haben können. Ja. So Salate wollten wir dann nicht.
Wir haben einfach Pizza nacheinander fertig
gemacht. Das wäre als Hochzeitsessen auch komplett fein gewesen. Hätte man da vielleicht noch ein paar Antipasti-Teller hingestellt und einen geilen Nachtisch, dann wären alle satt gewesen. Und das hätte man für, ja, sagen wir, 2000 Pfund hinbekommen oder 1500. Also das war richtig geil.
Ja.
Also unser Essen am nächsten Tag, das war nicht so ein Schnabber. Das war auch richtig lecker, aber ich hätte auch nichts gegen Pizza gehabt.
Ja, definitiv. Das war richtig cool. Die Pizza war, passte ja auch zu uns. Ja. Wir haben ja zu der Zeit sehr viel und gerne Pizza gegessen. Mittlerweile nicht mehr so, seitdem wir herausgefunden haben, dass du Glutenunverträglichkeit hast.
Ja, sad.
Aber früher waren wir richtige Pizza-Ultras. Und dementsprechend hatten wir da drei oder vier Sorten, ich weiß gar nicht mehr, aber es war richtig lecker.
Auf jeden Fall richtig, also kann ich auch sehr empfehlen, so Foodtruck, ich weiß, das ist jetzt nichts Neues für Hochzeiten, aber es hat wirklich sehr gut funktioniert, war wirklich super.
Und wir hatten halt irgendwie eingeladen ab 14 Uhr an dem Tag und dann haben wir dann den Nachmittag und den Abend miteinander verbracht. Und also dann dadurch, da sind halt alle angekommen und konnten ihre Zimmer beziehen und...
Also das Haus war so, dass es genügend Zimmer für alle bis auf 8 Gäste hatte. Die haben wir dann einfach nebenan in so einem kleinen Ferienhaus untergebracht. Das war völlig fein. Und es war auch völlig fein für die anderen, weil die waren eh eine Familie und dann war das nicht so, dass man so einzelne Leute so abgeschoben hat. Und im Haus hatte jeder einfach ein Zimmer. Es war wie ein Privathaus. Also es war jetzt kein Hotel, sondern es war ein großer Flur und also es sind so mehrere Stockwerke. Es war so total verwinkelt, das Haus. Ja. Und dann hatte jedes Zimmer, manche hatten ein Bad, manche mussten sich eins teilen, aber das war auch gar kein Problem.
Ja.
Und das waren richtig gemütliche kleine Zimmer und ich glaube, es war auch deswegen für alle so ein bisschen wie Urlaub, weil hat sich da schon, glaube ich, sehr besonders gefühlt, einfach, dass man in diesen Zimmern geschlafen hat, weil die wirklich so total britisch, plüschig, mit ganz viel Deko und so voll besonders.
Ja, und fast alle hatten auch einen eigenen Kamin und so.
Mhm.
Das war schon sehr, sehr britisch.
Und dadurch hatte das aber halt auch so ein Klassenfahrt-Vibe natürlich, ne? Also alle anderen konnten sich dann auch gemeinsam fertig machen. Und Lukas und ich haben uns dann Lukas in dem Zimmer von unseren Trauzeugen und ich in meinem Zimmer oder in unserem Zimmer fertig gemacht. Ja. Und dann konnten halt so unsere Trauzeugen so hin und her zwischen uns. Und dann haben
Erst mussten die Jungs morgens noch Frühstück machen.
Frühstücken, ja.
Weil wir das haben wir nämlich vom Catering gestrichen. Das war uns das nicht wert.
Ja, wir haben grundsätzlich Catering und Personal nur gehabt am Hochzeitstag ab mittags, also für nach der Trauung und abends. Und ansonsten haben wir alles selber organisiert. Also am ersten Abend, wie gesagt, kam der Foodtruck, aber alle Getränke haben wir selber gekauft. Einfach wir mit unseren Trauzeugen sind in den Supermarkt gefahren, haben riesige Einkaufswagen gepackt am Tag vorher. Sind dann am ersten, also wir hatten die Location von quasi Montag früh bis Mittwoch früh.
Und dann haben wir halt eingekauft für die beiden Frühstücke. Und Getränke haben wir besorgt und das haben wir dann alles erstmal kaltgestellt, die Zimmer so ein bisschen vorbereitet. Wir haben da so kleine Briefe geschrieben an die Gäste und Gästinnen und haben dann,
Wie hast du dich gefühlt am Hochzeitstag?
Am Hochzeitstag?
Nee, also, wie war das? Also, fandst du es sehr stressig, fandst du es sehr
aufregend? Ja, ich war sehr gestresst am Anfang, weil als dann die ersten Gäste eintrudelten, waren die Getränke vom Lieferservice noch nicht da. Und da war ich so, fuck, wo sind die und wie kriegen wir das jetzt hin? Und eigentlich wollten wir es schon vorher verräumt haben, uns auf unsere Gäste konzentrieren, die schön empfangen. Aber dann haben wir das halt geklärt, dann kam der Lieferwagen irgendwie eine Stunde später oder anderthalb Stunden später, haben die es schnell geklärt, wir haben alles trotzdem bekommen, wir mussten auf nichts verzichten sozusagen. Und dann haben halt alle mitgeholfen, das kaltzustellen. Das war dann auch witzig und nett. Und das war dann auch okay. Aber am Anfang war ich halt davon gestresst, dass es nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das ist, glaube ich, das Key-Learning. So, es wird nicht genau so, wie ihr euch das vorgestellt habt, in den meisten Fällen. Und das ist aber auch okay. Und am Ende ist es trotzdem gut gewesen. Und zum Beispiel war die Party ja genauso, wie ich mir das vorgestellt habe.
Und dann so willst du es nochmal so machen? Also vom Umfang? Als fändest du es stressig, so groß zu heiraten?
Weil ich habe mich auch nicht so viel gekümmert, ehrlicherweise. Also du hast ja viel, viel mehr da vom Mental Load übernommen und so. Also dieser, habe ich auch einen Witz, mehr oder weniger Witz oder Anerkennung in meiner Rede gemacht, dass was das für ein toller Tag war, den du und Lina organisiert habt und dass Jonas und ich genauso überrascht gewesen sind oder wie die Gäste auch und so. Und das war auch so, also muss ich mir ankreiden, habe ich mich zu sehr auf dich verlassen und das nicht gemacht. Das war nicht okay. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem nochmal so machen und mich dann natürlich mehr anstrengen, aber es war toll.
Mhm.
Ich würde es wieder so machen. Vielleicht würde ich einen anderen, ja vielleicht eine kleinere Gruppe noch.
Mhm.
Aber das ist jetzt auch, also ist auch okay, so wie es war.
Ja, ich möchte noch zur Planung sagen, wir hatten sehr, sehr, sehr viel Hilfe von unseren Trauzeugen. Also nicht Hilfe, aber im Sinne von, die haben jetzt nicht ständig für uns irgendwas gebastelt, haben sie auch gemacht, aber das war jetzt nicht so die Hauptaufgabe, sondern es war vor allem eher so,
Absprachen.
Ganz viele Entscheidungen mit denen so gegengecheckt. So, würdet ihr das auch nehmen? Findet ihr den besser? Oder diese Blumen? Oder was auch immer.
Also wir hatten quasi mehrere Feedback-Schleifen dadurch.
Ja, und das fand ich, das kann ich nur empfehlen. Selbst wenn ihr das nicht nötig habt, im Sinne von, ihr habt vielleicht einen Vollzeit-Wedding-Planner oder ihr seid selber super, irgendwie wisst genau, was ihr wollt. Andere einzubeziehen in eure Planung und in den ganzen Prozess macht es für alle Leute emotionaler, weil es ist ja klar, dass die anderen, für die ist es nicht der wichtigste Tag in deren Leben. Denen ist es im Grunde scheißegal, ob ihr heiratet oder nicht. Und im besten Fall...
Ein bisschen doll gesagt
jetzt, aber ja. So, man denkt selber, das ist so eine große Sache, aber für die anderen natürlich nicht. Und deswegen, wenn man das dann auch immer nur so für sich plant oder nur, ja, halt... Man muss das teilen, weil dann fällt es auch den anderen leichter oder dann macht es denen mehr Spaß, da sich emotional darauf einzulassen. Und das ist ja am Ende das, was man möchte. Also wenn man groß heiratet, dann ja im besten Fall, weil man gerne mit anderen feiern möchte und mit anderen feiern funktioniert. Am besten, wenn man auch mit anderen darüber spricht und das plant und die einbezieht, gerade wenn es sowas ist wie im Ausland heiraten. Und das hat bei uns so gut funktioniert. Also wir haben es jetzt nicht nur mit so einem Trauzeugen, sondern wirklich mit allen Freunden eigentlich immer alles besprochen und erzählt und irgendwie nachgefragt oder nach Tipps gefragt oder was auch immer. Und das hat's so schön am Ende gemacht, weil zum Beispiel haben wir einen guten Kumpel gefragt, ob er einen Signature-Drink für uns machen kann.
Stimmt, ja,
weil der war sehr früher lecker. Als Barkeeper gearbeitet hat.
Und dann haben wir
hat.
Uns getroffen und haben die verkostet quasi und dann nochmal Feedback-Schleife gesagt, ja, für mich müsste der ein bisschen süßer sein, für dich noch ein bisschen bitterer. Ne? Das war ja so, das
genau. Was uns. Da haben wir alle Freunde eingeladen zum Wine-Tasting und einfach solche, oder zum Torten-Tasting. Wir hatten nämlich wir waren vorher einmal in England, um das alles anzugucken, und hatten dann Kuchen mitgebracht.
Ja, weil wir haben die Location zugesagt, ohne sie in echt gesehen zu haben. So, wir haben nur Videos und Fotos gesehen. Und die Wedding-Plannerin, die da oft schon gearbeitet hat, sozusagen, konnte sich halt sehr gut aus. Und dann sind wir, nachdem wir es gebucht hatten, im Sommer 24, 23, waren wir dann da und haben uns das angeguckt und waren auch zum Probeessen bei dem Caterer in einem ehemaligen Kriegsgefangenenlager vom Zweiten Weltkrieg. Da waren so richtig hohe Nazis, ranghohe Nazis inhaftiert in diesem Lager.
Wild.
Das war ein bisschen weird.
Irgendwie, das Nazi-Theme hat sich durch unsere Hochzeit so gezogen. Unfreiwillig, extrem unfreiwillig.
Ja, weil in dem Naturschutzgebiet, wo ich den Antrag gemacht habe, ist auch ein ehemaliges Flugfeld gewesen.
Ja,
und
die Kapelle war doch auch...
Nee, das war...
Aber es war auf jeden Fall Zweiter Weltkrieg.
Nein, Erster.
Ach so, stimmt, ja.
Das war Erster Weltkrieg. Oder sogar noch davor, Das
war der Erste Weltkrieg, ja. Ja, genau. Der Sohn von dem das damals zu dem Zeitpunkt gehört hat, der ist gefallen im Ersten Weltkrieg.
Der ältere Sohn sogar.
War dann quasi für den so ein Monument. Deswegen war die auch nicht geweiht, die Kirche.
Ja.
Was würde ich jetzt erzählen?
Also wir haben darüber geredet, die Leute einzubeziehen, dass wir den Signature
Drink machen.
Ach
so, genau,
das ist super nett.
Sowas, also fragt die Leute, die sich auskennen, nach ihrer Hilfe oder ihrer Einschätzung, weil dann fühlen die sich auch irgendwie
Teil des Ganzen.
Also ich fand das, ich kann das nur empfehlen, das so zu machen.
Für uns hat es sich so angefühlt und das Feedback war gut.
Ja, und auch vor Ort.
Sie fragen, ob unsere Freunde das auch so gesehen haben, aber ich denke schon.
Weil das war schon auch das Feedback. Und auch vor Ort hat man, finde ich, richtig doll gemerkt, dass gerade die unperfekten Momente oder die Momente, in denen alle mit anpacken mussten oder, also dadurch, dass wir zum Beispiel halt nur einen Bruchteil der Zeit Personal hatten, dieses gemeinsame Frühstück zu bereiten und, oder, keine Ahnung, wir hatten zum Beispiel am ersten Tag nachmittags haben wir so Kaffeekuchen gemacht, aber wir wollten dafür auch nicht so viel Geld ausgeben und haben einfach so auch vom Supermarkt einfach so Sandwichblätter geholt und
stimmt,
so Fingerfood, so fertiges Essen, so Marmorkuchen aus der Tüte, solche Sachen.
Das konnte man halt bestellen beim Local Supermarkt da.
Und dann aber es war auch richtig viel einfach aus der Tüte. Wir hatten so Brownie aus der Plastikverpackung und so. Und das war dann aber voll witzig, weil irgendwie waren alle so, oh, den habe ich ewig nicht mehr gegessen und so, oh, weil das so ein bisschen Kinderbuffet ist halt auch. Und das waren eigentlich so die wholesome Momente, die eben nicht
perfekt
total
durchgetaktet.
Genau. Auch wenn der Rest auch bei uns, wir hatten ganz wenig vorgefertigtes Programm oder wir hatten wir hatten eine Sitzordnung am Tisch, aber wir hatten keine Sitzordnung in der Kirche und es war schon sehr locker, würde ich sagen. Außer unsere Kleiderordnung, die habe ich vorgegeben. Da wurde sich von Boomer-Seite beschwert. Also ein paar Eltern fanden das nicht so toll.
Alle anderen fanden es gut.
Alle in unserem Alter waren so, ja, ist doch normal. Natürlich gibt es eine Kleiderordnung.
Und hinterher, Hochzeit. Die Fotos sind fantastisch geworden.
Ja, also kann ich sehr empfehlen, color-coded eure Gäste.
Ja.
Es ist wirklich auch nicht so, die weißt du, dann kam so, ja, aber was, wenn man das nicht hat, dann muss man sich das Neues kaufen. Ey, wir hatten gefühlt 8 Farben zur Auswahl. Aus jeder Farbfamilie.
Ja.
Also wenn man da nichts hat, dann hat man einfach nichts.
Ja.
Außer man trägt nur schwarz, aber das trägt man auf einer Hochzeit eh nicht.
Ja. Also, naja, kann man das gut machen. Und ich habe in meinen, wir haben ja in Schottland studiert und von meinen Kommilitonen damals, da haben welche, waren welche auf Hochzeiten oder haben Hochzeiten ausgerichtet, da war das noch viel krasser. Da war, ich glaube, alle Frauen in roten Kleidern, alle Männer in Smoking. So.
Ja, und auch immer, was wir, immer wenn wir sowas auch kommuniziert haben, haben wir auch immer allen gesagt, gerade von denen, wo wir wussten, das ist jetzt vielleicht finanziell, also wir hatten 30 Leute, die da waren. Wir wissen von jedem Einzelnen ungefähr die finanzielle Lage. Das muss man dazu auch sagen, ne? Ja. Und es war klar, dass niemand daran jetzt zugrunde geht, wenn er sich vielleicht doch noch ein neues Kleid für 50 Euro kauft. Und wir haben aber auch immer gesagt, hey, wenn ihr ein Thema habt oder wenn du ein Outfit brauchst oder so, melde dich so, wir leihen dir eins oder so, wir vermitteln euch untereinander und so. Meine Mädels haben sich auch Sachen gegenseitig geliehen und solche Geschichten. Und auch das hat so ausgemacht, dieses Gemeinschaftliche und dass die Mädels sich gegenseitig die Haare gemacht haben. Und so, das war das Schönste an der Hochzeit. Das ist so ein
Wir-Gefühl.
Ja. Und darauf haben wir auch ganz doll geachtet bei allen Sachen, dass jeder sich irgendwie einbezogen fühlt und so, ja, wichtig, würde ich sagen. Und das wollte ich sagen, das ist also zu dem Planungsthema, der uns geholfen hat. Und was ich noch sagen wollte, habe ich jetzt vergessen. Ach so, ja. Ja, vielleicht, das ist noch eine gute Überleitung zu, was macht heiraten mit einem Paar?
Ja.
Ja.
Vorher, retrospektiv, nachher, ja. Vorher, nachher.
Ja.
Also, ich würde sagen, für uns hat das jetzt keinen extrem großen Unterschied gemacht, ob wir jetzt verheiratet sind oder nicht. Das liegt aber auch daran, dass wir ja schon zum Zeitpunkt unserer Hochzeit 10 Jahre zusammen waren. Oder?
Mhm.
Waren wir, ne?
Mhm.
Ja. Und wir ja schon immer eine sehr ernsthafte und innige und sowieso
verbindliche
ja, Beziehung miteinander geführt haben. Und zwischen uns passt ja kein Blatt Papier. Auch wenn das manchmal nicht ganz so liebevoll bei uns zugeht oder ja, würde ich mal sagen, wir sind jetzt nicht so die größten Turteltauben und es kracht zwischen uns mal und uns ist es auch egal, wenn das vor anderen passiert, aber wir sind einfach sehr verbunden und wir, ja, es ist, die andere Person ist schon immer die wichtigste Person gewesen, seitdem wir zusammen sind. Und das liegt daran, dass wir am Anfang auch eine schwierige Zeit hatten sozusagen, weil es gesundheitlich schwierig war und was sonst auch in den Familien passiert ist zu der Zeit so. Das hat uns einfach sehr, sehr zusammengeschweißt. Und deswegen, das habe ich auch in dem Gelübde gesagt, dass wir jetzt dem, wie wir unsere Beziehung führen, jetzt quasi den offiziellen, einen offiziellen oder einen anderen offiziellen Namen geben konnten. Und dass wir jetzt das, was wir vorher schon oft gesagt haben, mein Partner oder meine Frau, dann halt jetzt auch wirklich stimmt.
Mhm. So.
Und das ist der Unterschied. Und der ist eigentlich nur marginal.
Mhm.
Aber was sich natürlich jetzt verändert hat, ist natürlich, dass wir jetzt halt auch auf dem Papier verbunden sind. So, wir haben uns ja gegenseitig noch die Vollmachten gegeben. Wir haben uns gegenseitig als diesen Notfallkontakt, also quasi...
Vanessa, das geht auch, wenn man nicht verheiratet.
Ja, genau, das geht auch, aber Vanessa zum Beispiel...
Und wir haben Ehevertrag.
Genau, das haben wir gleichzeitig
gemacht. Dazu gibt es eine Podcast-Folge.
Ja, die allererste.
Heiratet nicht ohne Ehevertrag.
Ja, macht das nicht. Das ist unsere Empfehlung. Naja, auf jeden Fall...
Das ist keine Empfehlung, meine, das ist meine Meinung.
Ja, das ist eine Empfehlung, weil wir das so denken.
Empfehlung ist eher sowas Optionales.
Es ist optional, das muss jeder für sich am Ende selbst wissen. Aber ich wir weiß, sagen, es sollte
aber man, ich sag, man sollte es tun. Aber ich sage, es ist dumm, ohne Ehevertrag zu heiraten.
Wir sagen, man sollte es tun. Aber auf jeden Fall entscheidet Vanessa jetzt, ob meine Maschinen ausgestellt werden oder nicht.
Ja, sag das doch nicht so, das ist doch nicht schön.
Ja, aber so ist es.
Ja.
Das ist Teil des Ganzen.
Das nervt der Hund hier schon wieder. Wir sind schon wieder so lange am Quatschen, ne?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich muss einmal gucken, der Laptop steht auf dem Boden, weil er so eben wieder abgehoben ist.
Ja, so komische Geräusche.
Ich bin mal hochgehoben. Läuft der überhaupt noch? Ist der überhaupt noch an? Der hat sich gesperrt. Stunde 3.
Hat er erst das aufgenommen?
Das hat er jetzt aber aufgenommen, ja.
Deswegen, wir müssen noch ein bisschen hier zum Abschluss.
Podcast.
Okay,
Thema Gästeliste noch?
Ja, Gästeliste haben wir, das war relativ einfach bei uns. Wir haben einfach die engste Familie und engste Freunde eingeladen. Das waren dann diese runde Zahl. Und wir haben einfach noch ein Sommerfest gemacht. Das war dann, das hat es leichter gemacht für alle Leute, ja, die wir gerne dabei gehabt hätten. Aber das war dann einfach budgetär nicht drin. Konnten wir dann auf dieses Sommerfest verschieben sozusagen. Und das war auch für alle okay. Also Wir hatten jetzt eigentlich kein Thema von Leuten, die jetzt, also ich glaube nicht, dass irgendwer so richtig verletzt war, dass er nicht mit dabei war. Und die haben es, glaube ich, verstanden, dass man, wenn man eine Auslandshochzeit macht, nicht alle mitnehmen kann.
Ja. Aber so eine Hochzeit ist dann schon auch ein, ja, gab es im Vorfeld ein paar Probleme tatsächlich auch. Aber das ist halt dann auch der Faktor, dass so eine Hochzeit dann nochmal so ein Brennglas ist und dann quasi rauskommt, ja, so ein bisschen die Persönlichkeitseigenschaften, die sowieso schon vorhanden sind quasi, die werden dann nochmal verstärkt und dann kann es durchaus auch zu Konflikten kommen in der Familie oder so. Und Leute, die dann Ansprüche haben, weil ich bin ja der und der und deswegen darf ich jetzt hier und habe ein Wörtchen mitzureden. Meine Meinung, nein. Vanessa und ich haben geheiratet. Es ist unsere Hochzeit. Wir machen das, was uns gefällt. Was andere wollen, ist egal. Wenn eure Eltern irgendwie besonders religiös sind und unbedingt wollen, dass auf eurer Hochzeit gebetet wird und ihr das aber nicht wollt, macht es nicht. Lasst euch da nicht reinquatschen. Wenn eure Eltern euch Geld für die Hochzeit geben, dann wollen sie euch Geld geben, aber das heißt nicht, dass sie Mitspracherecht haben.
Ja, also entweder oder, ne?
Entweder, ja.
Also entweder sie geben es freiwillig.
Ja.
Und dann darf man aber auch machen, was man will.
Ja,
oder und wenn sie es nicht freiwillig geben, beziehungsweise nur mit Bedingungen, dann würde ich es auch nicht annehmen.
Ja.
Also dann heirate ich lieber nicht.
Ja.
Und ja, das war ein bisschen schwierig im Vorhinein, weil schon ein paar Überraschungsmomente kamen. Und ich glaube, das kennen fast alle Leute, die heiraten. Also ich kenne fast niemanden, der nicht in soziale Konflikte gekommen ist. Sei es jetzt die Kinderdiskussion, bei uns waren, das war egal bei uns, weil niemand, den wir kennen, hat Kinder.
Ja, das war noch kein Thema. Das war das Gute, dass man so früh geheiratet hat.
Ich mache mich jetzt hier aber unbeliebt. Ich hätte eine Hochzeit ohne Kinder gefeiert. Ich verstehe nicht, wieso man sich darüber aufregt. Ich verstehe nicht, es ist doch total normal an ganz vielen Orten, dass Kinder da nicht hinkommen können. Ihr nehmt ein Kind doch jetzt auch nicht mit auf ein Rockkonzert oder
zur Arbeit.
In die Kneipe oder zur Arbeit. An manchen Orten ist es nicht geeignet für Kinder. Und wenn ich weiß, meine Hochzeit ist nicht dafür gemacht und ich möchte auch nicht in der Kirche, dass die da rumschreien und ich möchte vor allem auch, dass ich meine Freunde für mich habe und nicht, dass die irgendwie 80% der Zeit mit ihrem Kind beschäftigt sind. Es ist völlig okay, wenn die Leute dann nicht kommen können. Also es ist gar kein Vorwurf dann. Das war bei uns auch mit der Reise. Wir haben auch gesagt, Leute, wenn ihr keine Lust habt, nach Schottland zu fliegen, dann also es ist wirklich, wir sind gar nicht böse, wir sind gar nicht enttäuscht. Es ist wirklich 100.000% eure Entscheidung. Aber ich darf ja trotzdem für mich entscheiden, ob ich Kinder dabei haben möchte oder nicht.
Ja.
Aber egal,
ist halt vielleicht noch was anderes, wenn das so eine Destination-Wedding ist, quasi, wo man mehrere Tage weg ist oder halt nur einen Abend oder so, wo man...
Also wie gesagt, so richtig intensiv musste man sich damit nicht beschäftigen.
Es war kein Thema, weil niemand Kinder hatte. Und die Kinder, die da waren, das war die jüngste, war meine Cousine und die war 15 oder so.
17, also, war ich schon?
Nein.
16?
Zu das ist 2 Jahre her.
Ja, stimmt.
Die wird jetzt 18 irgendwann. So. Also das war kein Thema, das war die jüngste Person. Und Ida war noch jünger. Die war 13 im Zeitpunkt oder so.
Das ist 2. Mamas Hund.
Ja, ja. Das ist richtig, nur zu betonen, das ist der Hund von Vanessas Mutter und das ist nicht ein Hund, den wir weniger lieb haben und deswegen wird Vanessa den nicht so häufig in der Story zeigt wie Alma.
Ja, schreibt mir das nicht immer auf Insta, Leute.
Wir haben, Stand jetzt, einen Hund, das ist Alma, die ist schwarz und weiß, die sieht man häufig. Dieser goldene Hund heißt Ida und ist von Vanessas Mutter. Der gehört nicht uns.
Ja, das war natürlich am Anfang ein bisschen, ist unser Vorteil, dass wir einfach ein eingeschweißtes Team sind, aber nichtsdestotrotz gab es auch zwischen uns dann Streitigkeiten, weil wir uns nicht einig waren, wie man mit bestimmten Situationen umgeht oder mit bestimmten Menschen einfach.
Ja, das ist aber normal, gehört glaube ich dazu.
Ja, aber es ist schon Druck und ich fand auch, dass mit der Verlobung sich nochmal was verändert hat im Sinne von, okay krass, das ist jetzt wirklich
ernst.
Also trotz 10 Jahren Beziehung war es dann so, okay, kann man jetzt nicht einfach so sagen, so kein Bock mehr. Man kann sich trennen, aber es ist halt wirklich einfach natürlich deutlich aufwendiger und auch kostspieliger. Und das war schon eine große Sache. Und ich war da sehr froh, dass wir so lange gewartet haben mit der Hochzeit, weil es hätten jetzt vielleicht nicht 10 Jahre sein müssen, 8 oder 7 hätten es auch getan.
Aber die es kam jedenfalls zwischen uns nicht mehr zu bösen Überraschungen.
Mhm. Ja, genau.
So,
ja, genau das würde ich sagen. Also, wenn ihr die finanziellen Möglichkeiten habt, und euch noch nicht so gut kennt und noch nicht so lange zusammen seid und eine große Hochzeit plant, kann ich euch sehr ans Herz legen, euch irgendeine Art von Counseling zu suchen. Beratung. Geht zu einer Beratung, geht zu einer, wie heißt das?
Paartherapie. Paarberatung,
was auch immer. Man kann, auch in Kirchen wird es oft angeboten, wenn ihr kirchlich haltet, dann könnt ihr das auch einfach da in Anspruch nehmen. Es ist einfach eine Zeit, die sehr viele Dinge erhöht.
Stress. Ja. Die ist einfach sehr stressig.
Ja, also das stimmt nicht, weil wir, es war bei uns nicht stressig im Sinne von,
wir hatten ultra viel zu tun. Es ist Stress, weil es ist eine Entscheidung zu treffen. Es kommt zu neuen Themen, die besprochen werden müssen, zu Konflikten. Das ist
emotionaler Stress ist es. Ja. Keine Arbeit jetzt.
Alba, du fliegst gleich raus.
Erzähl weiter.
Ja, das ist halt einfach Stress, der auf der Beziehung lastet. Das ist ein weiterer Faktor. Und wenn man schon Themen hat, weil der Partner, die Partnerin ständig bei der Arbeit ist oder was auch immer und man da schon Unzufriedenheiten, dann kommt da die Hochzeit noch oben drauf.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine schwierige Mischung.
Ja, deswegen, also wenn ihr die Möglichkeit habt, sucht euch Hilfe, und wenn ihr keine finanziellen Möglichkeiten habt, dann redet auf jeden Fall mit euren Freunden darüber. Schon allein, weil es dann schöner ist.
Ja.
Apropos Freunde, wir hatten keine Spiele auf der Hochzeit, das wollten wir nicht, aber wir hatten ein ultra witziges Video, das könnt ihr auf meinem Insta finden, das unsere Freunde organisiert haben, bei dem die uns so Fragen gestellt haben und dann andere Antworten reingeschnitten haben. Das war sehr, sehr witzig. Und meine beste Freundin hat so ein Kahoot, also so ein Umfrageding vorbereitet am ersten Abend, auch Klassiker, würde ich sagen. Ja. Und ansonsten, ja, die Lawn Games waren natürlich jetzt ein bisschen special an dem Nachmittag, aber hätte man auch zwischen Trauung und Abendessen machen können. So ein bisschen Crockett, da heißt es so? Ja, Crockett und hier Federball, solche Sachen, wenn ihr einen Garten habt, dann top. War sehr witzig. Es war extrem competitive. Also es ist halt ein bisschen eskaliert. Wir dachten, es wird so nebenbei mal ein bisschen genutzt. Nee. Das waren 4 Stunden
straight gespielt.
Tennis, Federballturniere. Und es war auch witzig, weil dadurch natürlich auch Leute miteinander in Verbindung gekommen sind, die sich sonst vielleicht nicht so unterhalten hätten.
Ja.
Also so. Mein Vater zum Beispiel, der spielt seit 60 Jahren Tennis, ich glaube noch länger, und ein Freund von einer Freundin, der super, super sportlich ist, und dann haben die halt einfach da, keine Ahnung, gefühlt 1,5 Stunden Tennis gespielt.
Wimbledon Tennis-Match. Ja.
Also, das hat natürlich jetzt bei weitem nicht alles abgedeckt, aber hoffentlich einen kleinen...
Machen wir nochmal Teil 2 irgendwann.
Einen kleinen Einblick in unsere Planung.
Ja.
Ich habe versucht, ich habe wie immer ganz viel geredet, weil ich versucht habe, ganz viel reinzuquetschen.
Ja, das macht ja auch nichts. Nee. Deswegen hören die Leute ja auch unseren Podcast, weil sie dir zuhören wollen und ich halt auch dabei bin.
Jetzt gehen wir zu Freunden, stoßen an auf meinen Launch.
Richtig.
Unseren Launch.
Und ja, es ist schon mehr deiner Launch.
Ja.
Und dein Projekt von dir und deiner Community, weil die Sprüche ja auch zum Teil von der Community kamen oder du abstimmen lassen hast und so. Deswegen ist es euer Projekt.
Ja.
Und ich habe mitgeholfen. Wie bei diesem Podcast. Dein Podcast und ich mache mit.
Nächste Woche fällt der Podcast aus.
Nächste Woche fällt der Podcast
aus, weil wir dann einen kleinen Stinkebärt haben. Also erstmal sind wir auf dem Weg nach England.
Ja.
Und dann haben wir einen Mini-Hund, der auf unsere gesamte Aufmerksamkeit erstmal fordern wird, ein paar Tage.
Ja, danach, werden wahrscheinlich nicht schaffen, eine Folge aufzunehmen
nächste Woche. Danach gibt es wieder Podcast.
Vielleicht machen wir diese Woche noch eine Folge, die wir dann aus dem Ärmel
schütteln können. Wir haben gar keine Sommerpause mehr. Wir machen eine Folgepause.
Okay, krass.
Das entscheide ich jetzt einfach so.
Also hier war mir doch eine Hierarchie in dieser Ehe.
Dann sag deine Verabschiedung.
Ah, ich habe mir nichts ausgedacht, habe schon wieder vergessen.
Alter, es muss doppelt gut sein. Es ist jetzt für 2 Wochen.
Ja, die letzte war ja schon krass.
Dann sag mal was richtig von Herzen. Sag mal so gerne Liebeserklärung an unsere Hörerin.
Hey du, schön, dass du noch da bist. Wir freuen uns, dass du bis hierhin gehört hast. Danke für deine treue Hörerschaft und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.